Annemie van Ackere, die ist Intendantin des Berliner Hau, des Theaterkombinats Hebbel am Ufer. Allein im ersten Lockdown musste sie im letzten Jahr 55 Aktivitäten absagen, Vorstellungen, Lesungen, Gastspiele und so weiter. Das muss frustrierend sein und das geht ja bis heute weiter. Und dennoch hat Annemie van Ackere in diesem Corona-Jahr entschieden, ich mache weiter am Hau. Ich verlängere meinen Vertrag bis 2025. Jetzt ist Annemie van Ackere zu Gast hier auf RBB Kultur. Seien Sie willkommen.
Dankeschön. Freut mich.
Welche Rolle hat das denn gespielt, dieser ganze Corona-Frust bei Ihrer Entscheidung? Ich mache jetzt weiter am Hau nach 9 Jahren. Sie sind ja seit 2012 da Intendantin.
Ja. Erstmal ist es so, dass in meinem Vertrag steht, dass 2 Jahre vor Ende die Kulturverwaltung mit mir sprechen muss. Also das hat so hingehauen. Und die Corona-Zeit hat in diesem Sinne eine große Rolle gespielt, da ich für mich, um weiterzumachen, auch eine Vision brauche von wo geht die Reise noch hin und was will ich noch mit dem Team gerne zusammen machen. Und da hat diese Pandemie wirklich etwas beschleunigt, was schon gereift war, ein bisschen in meinen Gedanken, nämlich wie wir mit Digitalisierung oder Digitalität in diese Gesellschaft umgehen. Ist auch fast die vierte industrielle Revolution, wie manche Leute das nennen, und wie wir diese Digitalität inhaltlich aufnehmen, aber auch in den Formen oder neue Formen, die das Medium anbieten. Und the rest is history, würde ich fast sagen, weil im März hätten wir dann unser Festival Spy on Me 2 gehabt und künstlerische Manöver für die digitale Gegenwart, was eigentlich das Motto wäre für meinen neuen Vertrag, ehrlich gesagt.
Und passte auch hervorragend in diese Zeit natürlich.
Das passte sehr gut, aber Teil von den 55 Absagungen waren auch in dem Festival, weil die analoge Stücke, die Gruppe aus Kanada ist zack wieder abgereist und so. Aber wir haben da zum ersten Mal wirklich erprobt, was es ist, um auch auf eine digitale Bühne, sage ich jetzt mal, zu spielen. Und da haben wir, ich sage immer mal wir, weil ich das nicht alleine mache, da hinten neben mir stehen auch Menschen, die das zusammen mit mir tun, auch ein bisschen Geschmack gefunden in was es sein kann und Künstlerinnen begegnet, die auch wirklich Lust drauf haben.
Das will ich auch gern noch genauer mit Ihnen besprechen, was Sie vorhaben in Zukunft mit dem Hau. Ich würde aber gern noch einen Moment bei dieser Entscheidung bleiben. Wie treffen Sie denn so eine Entscheidung, ich mache da jetzt weiter? Ja. Machen Sie das im stillen Kämmerlein mit sich selbst aus? Reden Sie mit ganz vielen Leuten darüber? Wie machen Sie sowas?
Ja. Also, um doch nochmal meinen Gedanken von gerade aufzugreifen, diese Erfahrung hat dazu geführt, dass ich dachte, da ist Potenzial, da kann ich noch weitermachen. Da ist so ein, in diese disruptive Zeit, ein Moment, wo ich denke, da kann Theater auch noch sinnvoll sein und relevant sein. So. Und da, ich habe viel mit meinem Partner darüber gesprochen, um es mal persönlich zu machen und auch mit mir selbst geguckt von, okay, und mit dem Team natürlich, wir haben auch nochmal einen Workshop gemacht zusammen, von, ist das eine Zielrichtung? Und dann habe ich um einen Termin gebeten bei der Kulturverwaltung und mit dem Senator und Staatssekretär gesprochen. Und was ganz schön war für mich, ist, dass dieser, wir wollen verlängern. Aber da habe ich gesagt, aber ich würde gerne erst mal sagen, wo meine Gedanken hingehen, sodass sie auch mich stützen, unterstützen da drin.
Weil, und wissen, was auf sie
und
zukommt.
Und wissen, was auf sie zukommt. Und das wurde dann positiv empfangen. Und dann ist eigentlich in diesem Sinne für mich ein neuer Zyklus von 5 Jahren hat eigentlich schon im Sommer angefangen.
Ich frage auch nach dieser Entscheidungsfindung, mit wem Sie da sprechen und so, weil wir ja in den letzten Wochen und Monaten sehr viel gehört haben über die Machtfülle von Intendanten und Intendantinnen an solchen Häusern, über ja auch die oft sehr anachronistische Führungsstruktur an deutschen Theatern, wo jetzt einer oder eine alleine entscheiden kann über das Wohl und Wehe von ganz vielen, auch in ganz existenzieller Hinsicht. Wie läuft das denn? Wie funktioniert denn Intendanz am Hau eigentlich?
Sie wollen ein bisschen hinter den Kulissen gucken, das ist gut.
Ja.
Also ich bin Intendantin und Geschäftsführerin. Das bedeutet, dass da tatsächlich ich Verträge unterschreibe und da im Prinzip eine große Macht habe. Selber funktioniere ich aber so, dass ich sehr dialogisch vorangehe. Und wir haben ein Management-Team, da sind alle, um es mal ganz praktisch zu erzählen, alle Abteilungen in vertreten. Wir treffen uns wöchentlich, anderthalb bis zwei Stunden und tauschen uns aus, wie es uns geht und wo die Reise hingeht. Und das ist manchmal ganz praktisch über Hygienekonzepte, wo wir uns austauschen müssen, wenn wir wieder öffnen, wie wird es denn gehen, wer macht das denn, brauchen wir extra Unterstützung und so, solche Dinge, aber auch, was ich gerade gesagt habe, so diese Digitalisierung, ist das, wie machen wir das, wenn wir diese H4-Bühne machen wollen, fehlt es uns an Kompetenzen?
H4, um das kurz zu erklären, ist Ihre neue digitale
Richtig,
Bühne.
Richtig, danke. Ja, weil das H hat drei Häuser, H1, 2 und 3 und das H4 wäre dann so diese virtuelle Bühne und da besprechen wir ganz viel und ganz insbesondere ist der Verwaltungsleitung Lars Türke und Anne Quiñones, die künstlerische Co-Leiterin, ist so nochmal ein kleiner Kern, wo wir wirklich alles besprechen. So, das hat, glaube ich, historisch, als ich übernommen habe, dass eine Person da ist, kommt auch aus diesem alten Denken irgendwie. Es ist billiger. Es ist nur eine Person, die irgendwie Verantwortung trägt und die einen ordentlichen Gehalt bekommen muss. Und also da spielen viele Faktoren. Wenn was schief geht, nur ein Kopf muss rollen und so fort und so weiter.
Aber ein Argument war doch immer bei so einem Betrieb wie einem Theater, der soll eine künstlerische Ausstrahlung haben, soll eine Handschrift haben. Und deswegen muss da an der Spitze einer stehen, der oder eine, die für so eine Handschrift steht. Das Argument wurde ja oft gebracht, um dieses Führungsprinzip, das so auf eine Person zugeschnitten ist. Ja. Und Sie sagen aber, das ist eigentlich nicht nötig an einem Theater?
Nun sind wir auch kein klassisches Stadttheater. In unser Typhaus wäre es verheerend, aus meiner Sicht, weil wir ein Haus sind für viele Stimmen. Und dann ist es sogar so, dass wenn eine Person die Auswahl macht, es schon mal nicht gut wäre. Also da sind 5 Kuratoren am Start, die ihre Arbeit machen und die dafür sorgen, dass wir sehr viel Stimmigkeit im Haus haben und mit ganz vielen Künstlerinnen aus der vor allem freien Szene, wir sind ein Haus für die freie Szene vor allem, einen Platz bekommen in unserem Haus. Für die Stadttheater gibt es auch Beispiele von nicht regieführenden Intendanzen, wo es ganz gut geht oder wo langsam hier und da gibt es jetzt Modelle, wo ein Leitungsteam kommt. Also ich finde, dass wir das schon praktizieren. So, und das ist, glaube ich, auch, ja, die Tendenzen sind eigentlich gegenseitig. Ich bin da nicht ganz optimistisch, weil in schwierigen Zeiten wird noch viel mehr auf starke, ich mache Anführungszeichen, liebe Zuhörerinnen, starke Führungspersonen, wo ich das, bin nicht sehr glücklich mit diesen Tendenz und andererseits gibt es auch diesen Tendenz nach Teilhabe haben, verteilen und viel mehr Stimmen zu Wort kommen lassen. Ich bin für diesen zweiten Weg, das ist klar.
Ich glaube, das ist klar geworden, in dem, was Sie jetzt gesagt haben. Sie haben gerade gesagt, wir sind so ein Haus für die freie Szene. Was das eigentlich heißt, was Sie da an dem Hau eigentlich genau machen, das sollten wir gleich mal besprechen. Aber wir hören vorher zuerst ein Moment musical von Franz Schubert. Annemie van Acker ist zu Gast hier auf RBB Kultur, Intendantin des Hau in Berlin bis 2025 mindestens, wie wir seit einigen Wochen wissen. Sie hat ihren Vertrag am Hau verlängert. Frau van Acker, das Hau ist ja ein ungewöhnliches Theater. Wir haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten. 3 Spielstätten, eigentlich 4, wenn man jetzt die neue digitale Bühne Hau 4 mitrechnet. Ohne eigenes Ensemble, das ist ja an fast allen anderen Theatern anders. Wenn Sie sich mal vorstellen, jemand hat skandalöserweise noch nie was gehört vom Hau, wie würden Sie dem denn beschreiben, was für eine Art Theater Sie da machen?
Wenn das eine Person ist, die nicht aus Deutschland käme, wäre es ganz einfach, weil Theater, so wie wir es machen, ist wirklich ganz üblich und normal in anderen Teilen der Welt. Ich komme selber aus so einer Kultur, nämlich Belgien und den Niederlanden, wo so ein Haus, wo viele Künstlerinnen und interdisziplinär gearbeitet wird, zu Gast sind. Also für die Menschen, die vor allem bei Theater an Stadttheater denken, würde ich sagen, wir sind ein Ort, wo produziert wird, deswegen auch diesen Begriff Produktionshaus. Und wir sagen auch immer dabei international, weil dieses Haus auch im Netzwerk von internationalen Theatern steht und sich auch sehr stark mit internationalen Künstlerinnen vernetzt. Wir sind aber primär auch da für Berliner KünstlerInnen, die aus der Performing Arts, ich weiß, so ein Begriff, das ist dann Englisch, darstellende Künste, die sowohl Theater als Performance als Tanz machen und die bei uns ihre Premieren produzieren, koproduzieren, zur Aufführung bringen können. Und das ist ein ganz komplexes Geflecht von gucken, was, wann, wo, mit welchen Mitteln. Viele Gruppen bringen eigene Mittel mit. Die bekanntesten Protagonisten aus dieser Szene, ich nenne sie mal kurz, es sind zum Beispiel eine Gruppe wie Gobsquad, die über 20 Jahren zusammen ist, oder auch ein Rimini Protokoll, die in Berlin auch nicht nur bei uns spielt übrigens, oder auch Shishi Pop oder aus dem Tanz Max Stewart oder Constanza Makras oder so. Und das sind KünstlerInnen, die gewählt haben, um selber eine Gruppe zu formen und die nicht in eine feste Struktur sich zu Hause fühlen und unter ihre eigenen Bedingungen arbeiten wollen. Und wir sind ein Haus, die guckt, was brauchen diese KünstlerInnen und wie können wir sie unterstützen, um ihre Arbeit zu machen.
Das ist jetzt die Grundstruktur, die Grundidee des HAU. Was würden Sie denn jetzt sagen? Jetzt sind Sie seit 9 Jahren dort Intendantin. Was haben Sie vor allem Neues auch eingebracht in diese Struktur?
Wir setzen, glaube ich, mehr auf wirklich Produzieren von A bis Z. Und da habe ich auch, als ich Ihnen gesagt habe, ich brauche so einen Plan, wo geht die Reise hin? Teil von den vorbei 9 Jahren war eine Stabilisierung des Hauses, was Personal und Mitteln betrifft. Und da habe ich echt mich geschuftet, um das auch zu realisieren. Und mit wirklich Unterstützung von Politik haben wir unseren Etat eigentlich verdoppelt.
Das ist, genau, von 5 auf 9 Millionen habe ich auch gelesen. Genau. Das ist ja sehr interessant. Da würden bestimmt alle anderen Intendanten, Kolleginnen und Kollegen gerne mal hören, wie macht man denn sowas, sein Etat verdoppeln?
Ja, weil der viel zu niedrig war. Dann ist es natürlich nicht so schwer, den zu verdoppeln. Wenn man schon üppig ausgestattet ist, ist es schwieriger. Das gebe ich Ihnen zu. Okay. Aber warum ich es erzähle hier, ist, dass da jetzt auch mehr Mittel sind, um in die Kunst zu investieren. Weil das war, als ich angefangen habe, einfach nicht der Fall. Und so mit mehr Mitteln kann man auch ein bisschen anders arbeiten und ein bisschen mehr Probezeit geben, mehr Zeit auf die Bühne, mehr dramaturgische Unterstützung, so solche Dinge.
Wie war das jetzt eigentlich in der Corona-Zeit? Also die klassischen Stadttheater mit ihren festen Ensembles konnten ihre Mannschaften und Frauschaften in die Kurzarbeit schicken. Ja. Das war bei Ihnen ja wahrscheinlich schwieriger, sowas zu bewerkstelligen, ja, für die freien Gruppen, mit denen Sie arbeiten, die ja, wenn man so will, auch sowas wie ein erweitertes Ensemble des Hauses sind. Konnten Sie denen trotzdem irgendwie helfen in dieser Zeit?
Wir haben so viel wie möglich das versucht aufzufangen. Es gab kein Verbot zu proben. Also das bedeutet, dass wir für Publikum geschlossen waren, aber das nichtsdestotrotz nicht dauerhaft. Es gab Momente, wo wir wirklich zu sein müssen, aber so, es gab meistens, wird noch geprobt in Hau 3. Das ist unsere kleine Spielstätte, wo Proberäume sind. Aber auch auf die Bühnen. Wenn man dann eh nicht offen sein kann für Publikum, lass uns bitte die Gruppen ihre Stücke zu Ende proben. Und so haben wir versucht zu unterstützen. Unser Team ist also auch an Arbeit geblieben. Sie haben erwähnt, wie viel wir haben absagen müssen. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Also Absagen ist auch Arbeit. Wir sind mit jedem Einzelnen in Gespräch geblieben. Wir haben Ausfallhonorare bezahlt, geguckt, wie kann es weitergehen. Es gibt von darstellende Künste hat uns Residenzen ermöglicht. Das sind 80 Residenzen, wo wir auch mit allen und in Kontakt waren, die jede 5.000 Euro bekommen haben, zu arbeiten, ohne dass da ein Produkt auskommen muss. Also das war die Arbeit und auch die Unterstützungsarbeit eigentlich, die wir gemacht haben.
Wo wir gerade auch bei der Corona-Situation sind, ich habe auch gelesen, dass es für Sie auch insofern eine ungewöhnliche Zeit war, weil Sie auf einmal Zeit hatten. Also nicht jeden Abend irgendwo rumgetobt sind im eigenen Theater oder in anderen Theatern, um zu gucken, was so Interessantes los ist, sondern auf einmal, wie ja viele von uns so auf wenn man so will, auf sich selbst zurückgeworfen war das eine, das war wohl eine Ausnahmesituation in Ihrem Leben?
Das ist sicher eine Ausnahmesituation. Ich glaube, dass es da, was vor allem fehlt, ist doch den sozialen Austausch. Also das habe ich auch, weil ich habe gerade skizziert, wir haben eigentlich wirklich viel gearbeitet und nach einem Tag Zoom, ich bin ganz froh, dass ich Ihnen sehe durch dem Fenster, ist man auch wirklich ermüdet. So.
Ja, und die Situation zu erklären, wir sitzen hier in zwei verschiedenen Studios, haben aber zwei Glasscheiben und ungefähr 10 Meter Abstand zwischen uns, sodass wir uns trotzdem sehen können, immerhin.
Ja, also das, was fehlt, ist eigentlich dann die Inspiration, die man auch bekommt, nach einer Vorstellung mit den Künstlern zu sprechen, mit dem Publikum, wir alle, sowohl ich und mein Team und die KünstlerInnen vermissen wirklich diesen Austausch mit ZuschauerInnen. Und diese Zeit, ich denke natürlich, dass ich die Krise doch noch nicht gut genug benutzt habe in dieser Zeit. daraus ist dann doch diese Verlängerung gekommen zum Beispiel. Das erste Quartal der Pandemie war tatsächlich ein bisschen mehr Zeit. Ich fühle das jetzt nicht mehr so. Wenn ich spreche mit KollegInnen, geht es denen auch so, weil das on and off die ganze Zeit, mit geht es wieder offen oder nicht, ist nicht produktiv. Und da versuchen wir natürlich auch immer wieder nachzudenken über, wollen wir ein bisschen radikaler sagen, wir spielen, wir haben eigentlich fast schon entschieden, bis Sommerpause wird es nichts mehr, aber das müssen wir selbst entscheiden. Mhm. Und das ist nicht so ganz einfach. So.
Was wir merken, Ihre Energie, mit der Sie dabei sind beim Theater machen, Theater leiten, wie das überhaupt mal angefangen hat mit Ihnen und dem Theater, das würde ich ja auch gerne mal wissen, zumal Sie ja, Sie haben es vorhin auch schon mal angerissen, auch aus einer etwas anderen Theaterkultur kommen, als der, die wir hier so gewohnt sind in Deutschland. Darüber sprechen wir gleich weiter, hören aber vorher Musik aus Berlin von dem Komponisten Lambert. Im Jahr 2012 ist Annemie van Ackere aus den Niederlanden nach Berlin gekommen als Intendantin ans Theater Hau. Und das wird sie mindestens bis 2025 bleiben, wie jetzt feststeht. Frau van Ackere, Sie leben für das Theater. Wie hat das eigentlich angefangen bei Ihnen? Kommen Sie aus einer Theaterfamilie? Haben Sie als Kind schon in Belgien Theater gesehen oder Theater gespielt?
Gespielt? Nein. Und eigentlich, nee. Also meine Mutter hatte eine Leidenschaft für klassische Musik, also Konzerte und so, aber nein, also ich komme, glaube ich, aus so einer typischen Familie in Flandern, wo die Eltern wegen Kriegserfahrung nicht lange auf die Schule gegangen sind, weil es musste gearbeitet werden. Mein Vater zum Beispiel ist ab 14, musste er Geld mitverdienen und haben, weil die ein gutes Gehirn hatten, die beiden sind zusammengekommen und mein Vater hat sich noch weitergebildet und wollten unbedingt, dass die Kinder studieren. So, das ist so ein bisschen klassische Geschichte, glaube ich, aus vielen anderen Regionen auch. Und diese musische Bildung, die meine Mutter nicht gehabt hat und wo sie eigentlich Talente hatte, auch zu malen und zeichnen, hat sie versucht, uns ein bisschen aufzudrängen sogar. Und sagt, die geht alle in die Musikschule und so. Und dann wollte ich auf Ballett. So, weil ich das mal in dem Kleinstadt, wo ich dann herkomme, mal gesehen hatte und da war was, diese Funke, glaube ich, initial, weil sie so gefragt haben, was es ist, um in einem so einen Raum zu sitzen mit 500 Leuten und da etwas in Berührung zu kommen, das irgendwie mit der Realität zu tun hat, aber auch eine eigene Welt irgendwie darstellt. Und ja, also es hat so ein bisschen angefangen wahrscheinlich, aber vor allem dann, als ich in zeitgenössische Tanz, dann war ich schon 17, auch Anna-Theresa de Keersmaeke, die nicht so viel älter ist als ich, so 5, 6 Jahre oder so, die ein Stück gesehen habe, wo das hatte nichts mehr mit Ballett zu tun, aber das hatte ein bisschen was zu tun mit so die Richtung New Wave Punk-Mädchen, das ich war, auch wo sie mit Stiefeln auf die Bühne gestanden haben und auch wieder da diese Spannung zwischen, es hat mit mir zu tun, also identitätsstiftend, so man will, aber zugleich auch konnte ich mich beobachten oder auch andere Personen und wie ich in der Welt stehe. Und das ist eine Live-Erfahrung, die ich sehr gerne habe. Ich sitze sehr gerne in einem Theatersaal.
Das ist ja doch hilfreich für den Job, den Sie machen. Und Sie haben ja dann Theater- und Filmwissenschaft studiert, allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, nur ein Jahr lang und sind dann zur Philosophie gewechselt. Hat Sie dann die Philosophie doch mehr interessiert, oder?
Es war eigentlich eher umgekehrt. Mein Hauptstudium war Philosophie. Das habe ich angefangen mit 18 und so auch sehr klassisch so. Und das habe ich in 4 Jahren dann absolviert und durfte von meinen Eltern noch ein Jahr dran kleben.
Ach so, okay.
So, eigentlich 2 sogar, weil ich war noch auch ja ein Jahr in Paris. Und diese Film- und Theaterwissenschaft fand ich sehr, sehr spannend auch. Aber dann konnte ich anfangen zu arbeiten in dem Künstenzentrum da in Löwen, wo ich dann war. Das war eigentlich ein Haus wie das Hau, aber kleiner. Und da habe ich als Produktionsperson angefangen. Also ich bin wirklich hands-on in den Beruf gerollt. So würde ich das mal nennen.
Und später waren Sie dann länger in Rotterdam von 1995 bis 2011 und Sie haben mal einen interessanten Vergleich aufgemacht zwischen Rotterdam und Berlin, nämlich Berlin ist nicht schön, haben Sie gesagt, aber das ist Rotterdam auch nicht. Also haben Sie eine Vorliebe für nicht so schöne Städte?
Mit schön, das war so in den Niederlanden, also ich glaube viele Länder haben so ein Spannungsfeld zwischen 2 Städten, ne? Das ist dann Amsterdam, Rotterdam, klar, das sind Niederlande und alle gehen immer nach Amsterdam. Meine Freunde oder Bekanntschaften aus Belgien damals kennten Rotterdam gar nicht. Kennten Amsterdam natürlich mit den schönen Grachtengordel. Und Amsterdam ist wirklich schön, aber ist auch fertig irgendwie. Mhm. Man kann wenig noch verändern, weil es diesen alten Stadtkern hat. Und Rotterdam ist bombardiert worden in 1940 und Stadt ohne Herz ist, ich habe die Stadt so in Veränderung gesehen, das fand ich wirklich aufregend. Und nun sehe ich, habe ich Berlin auch, ist schon auch viel verändert in den letzten 9 Jahren. Ob das nur in eine gute Richtung ist, vielleicht können wir uns darüber noch austauschen. Sicher, was Stadtentwicklung betrifft, finde ich, ist auch ein von den Themen, die wir bearbeiten. Wohnen als Ware zum Beispiel, das sind die Entwicklungen, die jetzt stattfinden, sehen wir auch kritisch. Aber diese Veränderung, das ist, glaube ich, was ich spannend finde in einer Stadt.
Dass noch Raum da ist für Veränderung in einer Stadt.
Richtig.
Ihre Wurzeln in den Niederlanden und in Belgien, da fand ich eins noch sehr interessant, dass Sie mal über das niederländische Theater gesagt haben, das sei vielleicht zu sehr auf Spaß und Unterhaltung aus. Ist das denn ein wesentlicher Unterschied zum deutschen Theaterbetrieb? Weil bei uns steht der Spaß und Unterhaltung jetzt nicht wirklich im Vordergrund im Theater.
Wenn man es ganz böse sagt, könnte man auch denken, dass man in Deutschland Spaß hat an geschlagen zu werden. Nein, kleiner Scherz. Es ist wirklich ein Unterschied, ja. Ich habe in Rotterdam wirklich sehr gerne auch an dem Programm gearbeitet und auch die Suche nach dem Publikum war anstrengend, aber war dann auch sehr befriedigend von den Leuten, die dann gekommen sind für, sag mal, Cutting-Edge-Arbeit, wo man eigentlich nicht so genau weiß, was kommt, was auch nicht oft Lachen ist, aber manchmal sehr politische Arbeit. Und als ich nach Berlin gewechselt bin, dachte ich, ah, das ist hier die Normalität, sozusagen. Das Theater eingeordnet wird als ein politischer Raum. Und das hat mich, ich fand das großartig, ehrlich gesagt, weil das sagt was über den Stellenwert des Theaters in einer Gesellschaft, dass die Leute sich treffen, um sich auszutauschen, sag mal, diesen Öffentlichkeitsraum auch, die Theater ist, wird hier viel ernster genommen als in den Niederlanden. Und das ist zum Glück noch immer so.
Aber andersherum versuchen Sie doch auch, auch etwas von dem Spaß und der Unmittelbarkeit, vielleicht, die Sie aus den Niederlanden mitgebracht haben, auch hier mit ins Hau zu bringen, wenn ich Ihre Arbeit so richtig sehe?
Es gibt einige Arbeiten, zum Beispiel eine Frau wie Miet Warloop aus Belgien, die so wirklich ein sehr wildes Herz hat und wilde Formen mit viel Materialien zugange geht. Das macht wahnsinnigen Spaß, hat aber auch, also zeigt einen auch etwas über psychische State of Mind sozusagen. Also da ist auch immer dann noch wieder was anderes. Aber ich glaube, dass man manchmal die Leute auch ein bisschen abholen kann, wenn die auch Spaß haben. Mhm. Eine Gruppe wie Gobsquad versteht das wunderbar, finde ich. Also sie an der, die sind sehr charmant irgendwie als PerformerInnen. Und man kann, die sind auch witzig, aber zugleich zeigen die ein Stück von Realität, wo sie auch ein kritisches Verhältnis zu haben. Und Gobscott habe ich jetzt noch nicht mitgebracht. Die waren schon in der Stadt, aber ich glaube schon, dass wir sprechen auch öfter darüber, wenn es diese haptische Erfahrungen oder wo was Tanz auch ist zum Beispiel, wo man sich wirklich mit seinem ganzes Wesen angesprochen fühlt. Das ist mir schon wichtig, das stimmt.
Dann wollen wir gleich mal noch darüber reden, womit Sie in Zukunft Spaß haben und Ernst haben wollen im Hau nach einem Stück Musik von Alexander Settler. Ein Jahr mit zumeist geschlossenen Theatern, das hat auch Annemie van Ackere hinter sich mit dem Hau. Dort ist sie Intendantin in Berlin. Frau van Ackere, wir haben gestern hier auf RBB Kultur gesprochen über die Corona-Notbremse, die der Bund in dieser Woche beschließen will. Dort soll es ja keine Ausnahmen geben für die Kultur. Bei einer Inzidenz von 100 soll alles zu sein. Also zum Beispiel auch Open-Air-Theater, die man sich ja vorstellen könnte für diesen Sommer. Wie stehen Sie denn zu dieser Corona-Politik für die Kultur?
Ja, also ich glaube, dass ein bisschen unterschätzt wird, wie sehr es an den Nieren jetzt geht von vielen Menschen, dass sie sich irgendwie nicht noch treffen können oder sich austauschen mit einer künstlerischen Arbeit zum Beispiel, was das bedeutet. Ich habe neulich das so als Kultur als eine Art Mantel, die man trägt und man fühlt den eigentlich nicht, hat jemand gecountet, ja, aber der Mantel ist jetzt so dünn und mir ist kalt. Und das ist, glaube ich, was wirklich ein bisschen passiert. Und ich finde es ja an sich wirklich schade, dass da nicht diese Pilotprojekte zum Beispiel von dem Berliner Senat weitergeführt werden dürfen. Es ist vor allem das Ab und An, dass das uns wirklich sehr viel zu schaffen gibt. Und wissen Sie, da ist schon so viel drüber gesagt, da fehlen mir manchmal auch ein bisschen die Worte. Und deswegen versuche ich uns auch zu konzentrieren auf zum Beispiel unsere H4-Bühne, wo wir wirklich wissen, da können wir weiterarbeiten. Also diese digitale Umgebung, wo wir weiterarbeiten können. Und wir bereiten eine große Produktion vor, die zweite mit Christiane Rösinger, vielen auch bekannt. Also wir wollen eigentlich, wenn ich ein bisschen vorne wegnehmen darf, so in die Zukunft auch diese Produktion machen, die sehr breites Publikum ansprechen. Wir hatten mit Christiane Rösinger Stadt unter Einfluss, da haben wir das Wohnthematik wieder und da sind 20 Beteiligten. Also das ist eine große Truppe, das wurde so vor mehr als einem Jahr entschieden. Dass wir da wahrscheinlich nicht spielen können, ist klar, aber das fehlt, glaube ich, wirklich sehr. Und ich spreche jetzt über Bühnen, aber es geht um viele andere Kulturäußerungen auch natürlich.
Jetzt haben Sie vorhin sowas angedeutet, da dachte ich, weiß ich jetzt noch gar nicht, was ich davon halten soll, dass Sie sagen, Sie haben ja gute Erfahrungen mit Ihren digitalen Angeboten gemacht, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass Sie die auch weiterführen wollen, also digitale Angebote des Hau, was ja, wenn man in Zukunft wieder real ins Theater gehen kann, ja. Weiß ich gar nicht, wie ich das finde. Also was haben Sie denn da vor?
Nun ja, also es ist nicht entweder oder. Also ich glaube, dass diese digitale Welten, worin wir uns praktisch begeben, aber auch manchmal für Freizeit oder politisch auch begeben, die bleiben. Und wir sind zu alt schon dafür, Herr Mayer. Aber es gibt nun mal die jüngeren Generationen, die wirklich sehr verknüpft sind. Ich zeige das Handy, das ist was ein Verlängteil von den Körpern von Leuten. Und ich glaube, um das zu ignorieren, halte ich für falsch. Und es geht uns auch darum, was tut das mit unserem Begehren, mit unserem Konsum, mit eigentlich in alle Aspekten von unserem Leben und uns auch als politisches Wesen. Und da zu recherchieren, welche Arbeiten wir da im Netz auch produzieren können, finde ich wirklich spannend. Also da sind KünstlerInnen, die zum Beispiel eine App entwickeln und gucken werden, also das wird ein Spiel sein oder angelehnt an ein Spiel, wie es ist, um in ein rechtes Netzwerk zu infiltrieren. Klar, ihre politische Haltung ist klar, aber wie verführerisch es sein kann, um sich darauf einzulassen. Das finde ich, das geht nicht im analogen Theater. Das ist wirklich mit dem Medium gedacht und wie das Medium funktioniert. Und ich glaube, wenn wir auch ein Publikum der Zukunft, also die Leute, die jetzt unter 20 sind, auch bleibend ansprechen wollen, glaube ich, dass es wirklich Not tut, dass wir uns damit beschäftigen.
Gut, ich nehme mal mit, dass ich zu alt bin für sowas. Noch eine eingeschenkt hier am Rande. Und dann frage ich mal in die alte Richtung, wie wollen Sie denn oder welche digitale Themen wollen Sie denn aber auch tatsächlich auf die Bühne holen, ins präsentische Theater?
Wir haben, ich nenne auch mal wieder das, die Gruppe Gobsquad, die das Medium auf jeden Fall benutzt hat in einer Vorstellung, die jetzt auch für Theatertreffen eingeladen ist, Show Me a Good Time, wo es live ist auf der Bühne, aber das Publikum ist zu Hause und guckt es sich an via whatever Monitor man dann hat. Und da geht es natürlich auch um Remote Culture, so man will. Was bedeutet es eigentlich, um präsent zu sein, aber nicht in dem gleichen Raum zu sein. Was bedeutet es, diese Netzwerke, diese Plattformen zu benutzen, wo wir wissen, dass unsere Daten irgendwie abgegriffen werden, aber dennoch ist das nun mal das Tool, womit ich mit in Verbindung stehe. Was ist das mit den großen Tech-Konzernen? Also es gibt da ganz viele Elemente, die Thema sein können. Das werden die Themen sein, auf jeden Fall.
Sie haben sich mal vorgestellt als, wie war das, Berufsoptimistin, Zwangsoptimistin, irgend sowas in diese Richtung.
Ja.
Jetzt würde ich zum Schluss noch gerne wissen, wenn das mal alles vorbei sein sollte mit der Corona-Pandemie, glauben Sie dann, manche sprechen jetzt, dann gibt es einen Riesenaufbruch, das kulturelle Bedürfnis, da hat sich so viel aufgestaut, wir werden in neue 20er Jahre hineinstürzen. Also was glauben Sie, was da auf uns zukommt?
Ich glaube, dass die Bedürfnis, sich zu treffen und Menschen zu sehen und anzufassen, tatsächlich sehr groß sein wird. Aber ich glaube, dass es da auch andere Menschen geben wird, die es befremden wird, wieder in Gruppen zu kommen und es verlernt haben. Also ich wünsche mir das eine, aber ich vermute, dass da dass diese ich rechne jetzt mit 2 Jahren, wo wir wirklich auf Distanz gelebt haben werden, dass das auch etwas mit uns tut. Und da ist auch viel Stoff drin für KünstlerInnen. Ich denke auch, dass diese Effekte, würde ich noch gerne bei H4 einordnen. Und das ist auch doch ein von den Themen, ein feministisches Thema, so man will, ist auch, dass diese Gender Divide gibt es auch noch in the digital gender divide. Das sind auch Themen, wo ich meine, wir gucken auch insbesondere nach KünstlerInnen, die sich mit die Technologien aneignen und damit zugange gehen. So, das ist ein bisschen ein anderer Punkt, aber das wollte ich nochmal einwerfen. Und ich glaube auch, ich sehe das bei jungen Leuten, die treffen sich, um eine LAN-Party zu machen oder die treffen sich, um zusammen auf den Bildschirmen zu gucken. Diese Bedürfnisse, um zusammenzukommen, gibt es. Also wir sind soziale Wesen und um dann wieder diese Öffentlichkeit zu haben, wo wir uns auch politisch austauschen, wird total Not tun, da bin ich mir sicher.
Annemie van Ackere, kürzlich hat sie ihren Vertrag verlängert als Intendantin am HAU bis 2025. Schön, dass Sie bei uns waren hier auf RBB Kultur.
Vielen Dank, hat mich gefreut.